Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute haben wir mal keinen Quereinsteiger zu Gast, sondern einen, der in eine Bäckerfamilie hineingeboren wurde. Die meisten von euch werden ihn kennen. Sein Name ist Max Kugel. Er hat in den letzten Jahren von sich reden gemacht als Ruhestörer, so würde ich das mal ganz provokant bezeichnen, im Bäckerhandwerk, hat eine Bäckerei eröffnet in Bonn, die sehr gut läuft und sich nach ganz klaren Prinzipien ausrichtet. Wir werden heute ein bisschen über seine Geschichte sprechen, aber vor allem über seine Ansichten zum Bäckerhandwerk, zur Handwerksbäckerei, zu gutem Brot und zu seinem Verständnis von Backen. Herzlich willkommen, Max Kugel. Hallo.
Lutz, ich grüße dich. Hallo.
Hallo. Die erste Frage ist, glaube ich, die einfachste und gleichzeitig die schwierigste Frage. Denn die Frage ist, was ist gutes Brot für dich?
Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, fast jeder mal stellt, der Brot isst. Das ist eine Frage, die mir auch sehr oft schon gestellt worden ist. Und ich beantworte sie dir nicht mit, ein gutes Brot braucht eine krosse Kruste und eine weiche Krume. Das wäre zu einfach, sondern ich sage dir, ein gutes Brot macht Komplexität aus. Und Komplexität ist dann wiederum eine Sache, die aus vielen Kleinigkeiten besteht. Und letzten Endes ist aber ein gutes Brot dann gut, wenn du beim darüber nachdenken leicht schmunzeln musst, als du es gegessen hast. Das ist für mich dann letzten Endes der Inbegriff von gutem Brot, weil, das weißt du, glaube ich, auch ganz gut selbst, das interpretiert jeder für sich doch dann etwas anders. Aha.
Das heißt, es ist für dich in erster Linie eine geschmackliche Frage oder eine Frage von Sensorik, von Wahrnehmung, oder spielen dann auch noch Dinge eine Rolle, die man im Brot erstmal so nicht anschmeckt und ansieht, also Inhaltsstoffe, Herkunft der Rohstoffe und so Geschichten. Hat das einen Stellenwert in der Bewertung, ist es ein gutes Brot oder nicht, oder geht es tatsächlich um Sensorik?
Na, ich glaube, wenn wir in die Tiefe gehen, dann müssen wir ganz klar darüber sprechen, was drin ist. Da wird zu wenig drüber gesprochen. Jeder verkauft dir gutes Brot. Also eine Komplexität im Brot findet für mich da oder dann statt, wenn du eben dieses Zusammenspiel natürlich durch Kruste, Krume, die Aromen, das Kaugefühl, das ist eine Komplexität, ja. Hm. Und ein Brot muss nicht unbedingt eine krosse Kruste haben. Ja, das ist sowieso erst ja sowieso nur in den ersten Minuten oder Stunden gegeben. Das lässt ja auch alles nach. Aber es ist durch die Kombination der Kruste, der Krume, durch die Aromen und dann die ganzen Vorstufen, die damit einspielen, da entsteht Komplexität. Natürlich auch den Charakter des Backens, ganz klar. Aber das ist, glaube ich, für jeden erstmal die Art und Weise, wie er ein Brot bewertet, ja, bevor wir über Zutaten sprechen oder bevor wir über Herstellungsprozesse sprechen, die dann der Laie oft vielleicht gar nicht so im Tiefen versteht, ja.
Ja, und ja auch nicht direkt rankommt, ne? Also er kann zwar fragen, theoretisch im Laden, in der Bäckerei, wird dann vielleicht eine Antwort bekommen, aber kann das ja so auf einen Blick und mit dem, was er über Brot weiß, auch gar nicht fassen.
Ja, und von 100% der Nachfragen in den üblichen Bäckereien, keine Ahnung, was kriegt denn eine richtige Antwort? Also lass es mal 5% sein, ja?
Ja.
Das ist ja das Schlimme heutzutage, dass im Grunde der ganz Große und der ganz Kleine, die das Gleiche verkaufen und dir sagen, dass das genau das nur die besten Zutaten und Natursauerteig und. Und es werden ja heute Dinge verargumentiert, wo man sich ja wirklich fragen muss, ist das gerade dein Ernst, dass du damit argumentierst? Also, weißt du, das spiegelt so ja auch irgendwo das wieder, wo wir gerade so ein bisschen in der Branche stehen. Und deshalb ist der Kunde immer ja natürlich das letzte Glied in der Kette, weil er am Ende das Produkt bekommt und er muss irgendwo auch das glauben, was einem gesagt wird. Mhm. Und ja, ihm bleibt nichts anderes übrig. Und er wird es dann letzten Endes für sich erfahren oder merken, ob das Brot ihm dann schmeckt oder nicht, ne?
Ja. Ich höre immer mal wieder aus bestimmten Kreisen des Bäckerhandwerks, dass die Kruste das A und O ist. Das hast du ja vorhin auch schon so leicht angeteasert, dass es bei dir nicht gleich die erste Antwort sein wird auf die Frage. Und da höre ich immer eine Zahl, irgendwas von 75% oder 80% des Geschmacks kommen aus der Kruste. Und die Krume wird dann so ein bisschen abgetan wie, naja, sie ist halt da, aber geschmacklich spielt sie eigentlich keine Rolle. In meiner Wahrnehmung von gutem Brot sind das keine 80%. Also da hat die Krume schon eine deutlich größere Wirkung auf den Geschmack, auf die Eindrücke, die man da haben kann im Mund. Wie siehst du das?
Ja, absolut, weil du probierst ein Brot und natürlich sind die Röstaromen, die in der Kruste sind, ein großer Teil für die nachgängigen Tage, die dir den Geschmack immer auf eine andere Art und Weise geben. Aber wenn wir von Komplexität sprechen und auch das Aroma, da ist ja, spielt ja alles mit. Also eine Krume muss ja eben auch eine gute Beschaffenheit haben, um letzten Endes zum Kaugefühl beizutragen. Und die Aromen, die da drin sind, und da sprechen wir über Säure, da über Fruchtigkeit, auch über das Mundgefühl, wie die Knetung von dem Ganzen war, ja. Also wir können nicht immer alles auf Kruste spielen. Aber natürlich kann auch der nichts kann, sagen, ja, die Kruste ist das Wichtigste und backt ein bisschen dunkel und stellt sein Produkt dann damit in den Vordergrund, ja. Mhm. Aber das meine ich eben damit. Ich kann das nicht mehr hören, krosse Kruste, weiche Krume, sondern das ist, ja, für den Normalen wird das vielleicht reichen, aber wenn wir ein bisschen darüber hinaus Stellenwert fürs Brot schaffen wollen, dann müssen wir eben anfangen, ein bisschen komplexer an die ganze Sache ranzugehen und das Produkt vielleicht auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu sehen und so zu spielen, ja, um Erlebnisse zu schaffen und nicht, ja, hier ist ein Brot und das ist nicht verbrannt, sondern das ist rebellisch oder was auch immer, so ein Kram, weißt du? Sondern das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir da ein bisschen, ja, halt besseres Fachwissen auch ein bisschen spielen.
Wann, wo und auch warum vielleicht hattest du das erste Mal den Eindruck, ein wirklich gutes Brot zu essen? Kannst du dich daran erinnern?
Ich glaube, das ist, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das kann vielleicht immer auch getoppt werden. Das ist wie, ja, wie bei allem, wenn du mal irgendwie ein richtig gutes Eis isst oder ein richtig gutes Stück Fleisch isst und dann isst du irgendwann das nochmal ganz anders zubereitet und denkst, wow, das ist noch besser. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das so richtig verspürt habe, war tatsächlich, als ich angefangen habe, in der Biobäckerei zu arbeiten, ja, damals bei Fritz Mühlen Bäckerei in München. Mhm. Das ist eine Art und Weise von Brot gewesen, das kannte ich so nicht, ja. Also rein biologische Zutaten, Brot richtig gut und ehrlich gemacht, das war schon ein anderes Erlebnis und beeindruckend einfach, ja. Und das war so für mich so der erste Moment, das war so 2010, jetzt sehr abgesehen davon, was jetzt irgendwie wir zu Hause gebacken haben. Und das ist auch immer für mich, das war ja die Speerspitze, ne? Im elterlichen Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wo man sein Leben lang Brot gegessen hat. Und trotzdem hat mir das Brot von Oma als kleines Kind immer besser geschmeckt als das von Papa, ja, aber weil da viel mehr Emotion dahinter war, ja. Und mein Papa wollte das gar nicht hören. Aber es war nicht besser gemacht. Es war da eben irgendwie mehr Emotion. Und in München das erste Mal, das war einfach eine andere Welt. Und so wächst das Interesse und so hast du immer mal wieder Brote, die du isst, wo du sagst, ah, okay, das ist einfach krass, ne?
Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist ja in eine Bäckerfamilie reingeboren, da aufgewachsen. War dein beruflicher Weg damit quasi vorbestimmt? Hattest du freie Wahl, was du machen wolltest? Wolltest du auch mal was ganz anderes machen als Bäcker sein? Wie kann man sich das vorstellen? Ne? Also ich stelle mir das teilweise schwierig vor, wenn man in eine Familie reingeboren wird und im Bäckerhandwerk ist das ja dann meistens so, wo man mehr oder weniger rund um die Uhr mit dem Thema Brot zu tun hat.
Ja, voll. Also du wirst da reingeboren und der Alltag einer Bäckerfamilie, das bestimmt quasi dein Leben, ne? Und das ist auch gar nicht schlimm. Und deshalb war es bei uns immer so, wir mussten immer mithelfen. Aber dennoch haben unsere Eltern immer freie Wahl gelassen, das, was wir machen können. Ja. Aber es ist schon so, dass, glaube ich, mein Papa immer versucht hat, die Weichen immer so ein bisschen zu stellen, dass wir Freude an dem Beruf entdecken. Und das hat er letzten Endes geschafft. Also du hast dann ja irgendwann Freude daran gefunden, hast auch gerne geholfen. Ich wollte tatsächlich immer Koch werden. Ich wollte nie Bäcker werden, weil ich habe drei ältere Geschwister und ich habe immer gesehen, wie die ran mussten. Und die mussten ja natürlich, weil sie älter sind, noch mal ein bisschen mehr ran als ich. Und da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir nicht an. Und wollte dann Koch werden. Mein Onkel betreibt im Schwarzwald ein Wellnesshotel. Das machen seine Kinder jetzt. Und deshalb sind wir in den Ferien immer zu unseren Großeltern 3 Wochen. Und deshalb habe ich dieses Kochleben und dieses Hotelleben auch immer miterleben dürfen. Und das hat mich immer mehr begeistert als eigentlich das Backen. Aber letzten Endes bin ich dann doch beim Backen geblieben. Das hat dann alles nicht so ganz funktioniert mit der Ausbildung damals, mit 15 von der Schule gegangen, Jugendschutzgesetz. Und ich wollte immer bei den Besten lernen. Ich wollte immer bei den Besten arbeiten. Und das war immer im Jugendschutzgesetz immer ein bisschen schwierig. Und dann hat mein Papa mir angeboten, die Bäckerausbildung zu Hause zu machen und verkürzt auf 2 Jahre. Und dann hat er gesagt, ja, dann bist du ja 18 und dann kannst du deinen Weg als Koch gehen. Und dann habe ich in den 2 Jahren aber diesen Beruf so beherrscht und so lieben gelernt, dass der Kochberuf nicht mehr das war für mich, was es eben mal war. Und dann bin ich Bäcker geblieben. Ich habe noch Konditor hinten dran gehangen und habe dann 2 Berufe in 3,5 Jahren erlernt. Und dann bin ich losgezogen und habe aber diese Raffinesse der Köche und diese Leidenschaft auf einer ganz anderen Art und Weise, die habe ich mir immer beibehalten. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Und so habe ich das, glaube ich, gut kombinieren können und lebt das heute dann auf meine Art und Weise als Bäckerhandwerker.
Hm. Du hast gerade gesagt, mit 18 bist du dann aufgebrochen. Heute wissen wir zwangsläufig, da du ja in Bonn eine eigene Bäckerei betreibst, dass du den väterlichen Betrieb nicht übernommen hast, nicht weitergeführt hast. Zwischen der Abreise aus deinem Heimatort, aus deiner Bäckerei, vermutlich in die vielen Bäckereien, die man jetzt auch auf deiner Internetseite und in deiner Bäckerei sehen kann als kleine Punkte auf einer großen Weltkarte, zwischen dieser Abreise und der Entscheidung, den väterlichen Betrieb nicht weiterzuführen oder dort zu arbeiten, was lag da dazwischen?
Boah, da lagen so viel Menschen dazwischen, so viel Mentalitäten, so viel unterschiedliche Sichtweisen, die mir letzten Endes auch, ja, muss ich jetzt heute sagen, geholfen haben, die Entscheidung zu treffen, diesen Betrieb nicht zu übernehmen. Ja, das sind halt verschiedene Bäckereien und Chefs, die dir auch zeigen, okay, wie viel Ehen sind da schon kaputt gegangen, wie kaputt machen die sich alle, wie haben die vielleicht auch den Blick ein bisschen in die Zukunft falsch gerichtet, wie das Bäckerhandwerk sich entwickelt, vielleicht wie haben sie es auch richtig gerichtet. Und das sind alles so ein Zusammenfluss dessen, dass ich gesagt habe, okay, so wie ich backen möchte, das geht nicht überein mit der Art und Weise, wie mein Papa und mein Bruder das damals machen wollten. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich diese Reise und diese Menschen und all das kennenlernen und erleben durfte, was mir letzten Endes so ein Stück weit ja die Augen geöffnet hat. Ne? Und dieses Rauskommen, dieses das andere Sehen, aus der Komfortzone raus, das war extrem wichtig, obwohl ich es gar nicht wollte. Mein Papa hat mich nach der Ausbildung auch weggeschickt von zu Hause und hat gesagt, so, du musst jetzt hier raus und du musst was anderes sehen, damit du diese ganzen Erfahrungen irgendwann mit nach Hause bringen kannst. Das war natürlich der Wunschgedanke, der ist jetzt nicht so in Erfüllung gegangen. Ich glaube, heute ist das für alle Beteiligten so auch der beste Weg gewesen. Aber ein ganz, ganz großer Faktor, dieses Raus, dieses Augenöffnen, die anderen Dinge sehen, ja. Und das fehlt heute ganz, ganz arg, ja. Also heute will jeder in seiner Komfortzone bleiben, jeder will sich nicht in ein großes Risiko begeben. Und das war ich immer ganz froh, dass ich da ein bisschen rausgeschubst worden bin. Und heute bin ich auch ganz klar jemand, der sagt, ihr müsst raus, ihr müsst so weit reisen, wie es nur geht. Und ihr müsst Dinge sehen, und um andere neu aufleben zu lassen.
Wie lange warst du denn unterwegs?
In Summe war ich dann 6 Jahre, ja, 6, 7 Jahre war ich unterwegs. Eine kleine Zwischenstation zu Hause. Aber das war so die Zeit, ne? Und dann hat man erstmal angefangen, wie gesagt, Konditor in Saarbrücken gelernt, dann die erste Gesellenstelle in München, dann wieder so ein bisschen zurück ins Rheinland, dann bis nach für den nördlichsten Punkt so ungefähr. Dann hast du dich erstmal in Deutschland begeben, so ein bisschen im Schwarzwald noch, und bist dann irgendwann so über die europäischen Grenzen, bist mal in die Schweiz, hast geguckt, wie funktioniert es da, wie läuft es da ab. und bist dann irgendwann halt auch gereist, ne, zu Bäckereien und hast geguckt, okay, wie machen die das und wie funktioniert das? Und so hat sich das dann alles so ergeben, dass ich diese ganzen Inspirationen und auch das Handwerk und das Wissen mir quasi, ja, von vielen Orten dieser Welt geholt habe, um dann letzten Endes 2017 in Bonn zu vereinen mit dem eigenen Laden und dem einen Produkt, nur Brot.
Also eine Art klassische Bäckerwalz, nur nicht ganz so klassisch, wahrscheinlich nicht in der Kluft, die man kennt, und auch ein bisschen länger.
Genau, ein bisschen länger, ein bisschen Unterbrechung, vielleicht nicht ganz so traditionell. Früher habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall, so eine Walz bringt mir gar nichts, außer verlorene Zeit, kein wirkliches Geld verdienen. Heute muss ich auch sagen, sehe ich das anders. Ich habe auch 3 Monate eine Wandergesellen bei mir beherbergen dürfen und das ist schon eine super Sache. Also das ist schon ein tolles Ding. Ich habe es ein bisschen moderner gemacht, aber eben auch ganz, ganz wichtig, dass man das macht, ja.
Ja, oft fragt man ja dann bei solchen Reisen nach den schönsten Erfahrungen. Ich finde aber, es sind oft auch die eher negativen Erfahrungen, die einen dann wirklich weiterbringen und irgendwie das Denken und Handeln verändern für die Zukunft. Gab es denn auf deinen Reisen irgendeine besonders nachhallende Begebenheit? Negativ sage ich jetzt gar nicht, aber irgendwas, was dich nachdrücklich beeindruckt hat und die dich bis heute prägt?
Ja, durchaus. Ist ein Autounfall, den ich hatte, weil ich da als junger Kerl immer so gesagt habe, okay, ich will kein frei, ich will immer arbeiten. Übernehme ich alles, mache ich alles, was auch ein bisschen zu viel war, wo ich dann die Quittung bekommen habe, wo Gott sei Dank nichts weiter sehr Schlimmes passiert ist. Ich habe auch gesehen, leider Gottes, wie die Expansion durch neue Räumlichkeiten und durch Vergrößerung die Qualität nach unten ging und wie schwer das war, da wieder rauszukommen. Das sind nicht so tolle Erlebnisse. Und die schönsten sind einfach die Menschen in den verschiedenen Betrieben, die Kontakte, die du hast, die Anlaufstellen, wo du immer wieder, sei es fachlich, aber auch menschlich, immer wieder drauf zurückgreifen kannst. Und das, was dir das einfach mitgibt, die Reife, die du daraus ziehst, ja, das ist ganz, ganz enorm. Und vor Situationen zu stehen, die schwierig sind und wo dir vielleicht keiner von zu Hause so einfach helfen kann, ja, und diese Selbstständigkeit da zu erzielen, das ist schon gut, ja. Oder eben um 11 Uhr an den Strand zu gehen und da seinen Mittagsschlaf zu machen auf Föhr, ist auch ganz gut, wenn man mal unterwegs ist als Bäckergeselle, ja.
Ja, du hast 2017 deinen Betrieb in Bonn eröffnet. War das dann schon das Konzept, das du heute fährst, oder gab es da nochmal einen Zwischenschritt bis zu der Art von Bäckerei, die du heute betreibst?
Da gab es auch, also im Kern ist es immer noch das Gleiche, also es ist nur Brot. Das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich das Konzept auch nicht verändere im Kern, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig gewesen für die Glaubwürdigkeit für den Kunden, für die Glaubwürdigkeit für die Jungs und Mädels, die mit mir arbeiten und sich selbst auch eben da treu zu bleiben, ja. Und nicht zu sagen nach einem halben Jahr, okay, ich mache jetzt noch das Produkt und wir machen noch ein paar Brötchen oder mal einen Kuchen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn dein Konzept nicht aufgeht und du musst dir was überlegen und reagieren und handeln, dann ist es okay. Aber die Dinge zu machen oder zu ergänzen, weil es mehr Umsatz bringen könnte oder weil du ja eben mehr Leute ranziehen möchtest, finde ich schwierig. Und deshalb freue ich mich da auch sehr, dass wir das bis heute eben mit diesem einen Produkt so standhalten können, dass das überzeugend genug ist. Ja. Das war immer klar. Das, was sich geändert hat, ist, dass wir mit 10 Brotsorten angefangen haben und heute sind es nur noch 6. Also ist eher die Reduzierung anstatt die Skalierung.
Ich erinnere mich da in dem Zusammenhang an eine Sterneköchin. Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, aber die hat so sinngemäß gesagt, je besser die Qualität, umso kleiner muss man werden. Und ich aus meiner Erfahrung vergleiche das dann manchmal mit einer guten Soße, die ja auch stundenlang irgendwie eingekocht wird, reduziert wird, um dann das Wesentliche zu konzentrieren. Und ist diese Art von Reduktion und Konzentration auch die Essenz des Backens und des Treibens deiner Bäckerei oder allgemeiner gesagt einer guten Bäckerei aus deiner Sicht?
Also für mich absolut. Ich habe vor 2 Jahren haben wir reduziert von 10 auf 6 Sorten und die die Gastronomie oder die sehr gehobene, die Sterne-Gastronomie, die es vielleicht heute in der Zeit nicht ganz so einfach hat in manchen Lagen, die sind doch aber richtig, das sind doch die Pioniere, ja. Das sind doch die, die dir sagen, ich habe ein Menü, das koche ich zum Preis X. Ich habe so und so viele Tische und das kann ich in dieser Qualität euch jeden Abend zur Verfügung stellen. So, und bei uns im Bäckerhandwerk ging es die letzten Jahrzehnte ja immer nur so, wir machen noch mehr, ihr wollt noch mehr, ihr kriegt noch mehr und noch mehr. Und es wird gar nicht mehr auf die Qualität geguckt, weil du es nicht mehr kannst, weil du die Leute dazu nicht hast, weil du die Zeit dazu nicht hast. Und dann kommen die ganzen Convenience, die dir irgendwie das ermöglichen, dass irgendwas am Ende bei rauskommt. Und für mich war es eben auch so, und das ist auch vielleicht so eine Entwicklung dieser letzten 8 Jahre, dass ich gesagt habe, okay, das, was wir in Bonn machen, das soll die Sterne-Gastronomie des Bäckerhandwerks werden. Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen abstrakt oder skurril und einige werden sagen, ja, der Kugel, der spinnt wieder oder was hält der von sich? Aber da geht es nicht um mich, sondern da geht es ums Handwerk, da geht es um die Jungs und Mädels, die das irgendwann in nächster Generation weitermachen sollen und die Leuchttürme haben, die Orientierungen haben und die sich besinnen sollen auf die Qualität, genauso wie es die Sterneköche machen. Und deshalb gibt es eben auch nur gewisse Summen an 1, 2 und 3 Sterne-Restaurants in Deutschland. Und das ist ganz mit Recht so. Und da will ich versuchen, irgendwo hinzukommen. Und deshalb ist diese Entwicklung von diesen 10 Sorten zu reduzieren auf 6, um die Qualität, gerade in der heutigen Zeit, mit den Rohstoffschwankungen durch Klimawandel und, zu gewährleisten. Und es darf niemals etwas über die Qualität gehen. Du kannst alles anpassen, aber du musst dich immer der Qualität anpassen. Und die Qualität darf sich nie dir anpassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, den wir in der Hand haben, aber nur richtig nutzen müssen und reinstecken.
Ja, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ich habe ja auch irgendwann gesehen, dass du dann auch öffentlich gesagt hast, hier, wir wollen jetzt auf Sterneniveau backen und wollen das irgendwie heben oder anders kommunizieren, wie wir backen. Ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich viel Kritik auf dich eingeprasselt ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ob das so war. Deshalb die Frage, war das so? Also musstest du dich dann arg rechtfertigen, egal ob jetzt gegenüber der Kundschaft oder gegenüber Kollegen?
Weißt du, ich habe irgendwann aufgehört, mich zu rechtfertigen. Also warum? Also ich kann dir das erklären und entweder kannst du es nachvollziehen oder verstehen oder auch nicht. Und dann ist doch okay. Also dann haben wir beide unseren Standpunkt. Von daher bin ich da recht frei in der Art und Weise, wie ich die Sachen sage und wie ich die Sachen quasi vorantreibe, weil es mir nur um mein Team, um mich, um die Bäckerei geht. So, das ist das, was ich erstmal quasi verändern kann. Und die Kritik in der Branche, gut, du weißt selbst, das geht ja auch oft so, du bist auch nicht oft der Beliebteste in der Branche, ich bin es auch nicht, jeder aus seinen unterschiedlichen Gründen. Aber auf der anderen Seite sind da junge Menschen, die vielleicht ein bisschen was mehr darin dann sehen, als nur Bäcker sein, ne? Und darum geht's doch, um auch irgendwo wieder vielleicht einen Maßstab zu setzen, um mal ein bisschen mehr abzugrenzen und dass die ganzen Jungs und Mädels da mit den Bäckereien auf Social Media irgendwas suggerieren, was einfach mal 0,0 stimmt, ja? Und wenn man da in dem Moment mal in deren Backstube gehen würde und, weißt du, das sind so Sachen, wir kriegen Kritik, weil wir versuchen, Dinge auf eine ehrliche oder auf eine andere, neue Art und Weise nach außen zu tragen. Aber immer dem Produkt treu zu bleiben. Aber was ja bei uns passiert in der Branche ist, dass da eine riesen Comedy-Veranstaltung draus gemacht wird und durch Videos dem Endverbraucher versucht wird zu suggerieren, wie toll dieses Produkt ist und mit wie viel Natur und Natursauerteig und dies und das alles funktioniert. Und sie so versuchen, quasi, ja, Daseinsberechtigung zu haben oder was auch immer. Und das ist das Problem. Du wirst kritisiert, wenn du einer der Ersten bist und vorangehst, oder du wirst kritisiert, wenn du einer der Letzten bist, der nachzieht. Jemand, der in der Mitte schwimmt, der wird nie kritisiert. Warum auch? Weil er schwimmt ja in der Mitte, ja?
Ja. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin im Bäckerhandwerk und in der Diskussion, die da immer tobt. Ich habe ja vor 2 Jahren aus einer Laune heraus meine Umfrage gestartet, repräsentativ mit Forsa unter den deutschen Bäckereien. Und das, was mich besonders überrascht hat, war, dass sich alle befragten Bäckereien als Handwerksbäckereien verstehen. Ich habe das damals bewusst nicht definiert, was die Umfrage darunter verstanden wissen will, sondern habe einfach mal geguckt, unter dem Begriff versteht ja jeder was anderes und verstehen sie sich als Handwerksbäckerei. Und das waren 100%. Also nicht einer hat gesagt, wir sind eigentlich keine Handwerksbäckerei mehr. Da kann ja irgendwas nicht stimmen, ne? Aus der Wahrnehmung, die du jetzt geschildert hast, was für dich ein gutes Brot ist, aus meiner persönlichen Wahrnehmung sowieso nicht, kann das nicht stimmen. Und ich glaube auch aus der Wahrnehmung vieler Kunden in Bäckereien kann das irgendwie nicht sein. Was macht denn aus deiner Sicht, aus deiner persönlichen Wahrnehmung eine Handwerksbäckerei aus? Also wie würdest du das denn definieren?
Tja, eine Handwerksbäckerei ist für mich, wenn der Mensch der entscheidende Faktor ist, wenn es darum geht, ob das Produkt gelingt oder nicht. Ja, also, und da reden wir dann, dass es frei von Zusätzen ist, weil dann brauchst du das Wissen, um Vorteige, Sauerteige, die ganzen Vorstufen so miteinander zu kombinieren, plus die Knetung, die Temperaturen, dass am Ende ein Teig herauskommt, der dann auch in der Verarbeitung, wie er quasi behandelt wird, bis er im Ofen ist, letzten Endes von uns und von unserer, ja, von unserem Know-how abhängt. Das würde ich sagen, das ist für mich Handwerk, wenn du dich von vorne bis hinten mit dem Produkt aktiv beschäftigen musst und nicht irgendwas zumischst, was letzten Endes fehlendes Wissen, Know-how oder Schwankungen ausgleicht. Aber du, wie du sagst, es ist nicht definiert und ich glaube, es bringt auch gar nichts, dagegen zu steuern, dass ab wann ist etwas Handwerk und ab wann ist etwas nicht Handwerk. Die Sache wird sich von ganz alleine erledigen, dass die großen Betriebe, also jetzt reden wir wirklich über Betriebe, die zweistellige Anzahlen an Filialen haben, die dann noch sagen, okay, wir sind ein Handwerksbetrieb. Das finde ich schwierig und dann denke ich mir, okay, du hast halt auch den Anschluss an der Realität verloren, weil das, wie du sagst, der Kunde, der draußen steht, du kannst ihm hinschreiben, was er möchte, aber für den Kunden ist ab einer gewissen Größe, das ist schon kein Handwerk mehr, dann bist du ein Filialbäcker, ganz schnell wird das Wort Industrie in den Mund genommen. Mhm. Und das ist ja die Sache, es gibt auch große Betriebe, die machen einen guten Job für ihre Größe. Sie können auch zusetzen, was sie möchten, sie sollen es halt ehrlich kommunizieren und weißt du, wenn sie das ganz anders irgendwie steuern würden oder verpacken würden oder außen tragen würden, dann würden sie viel mehr Leute für sich gewinnen, als mit etwas zu werben, was ja überhaupt gar nicht mehr so aktiv in ihren Backstuben stattfindet und womit sie sich ja auch überhaupt gar nicht abheben können von allen anderen, großen oder auch kleinen. Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass die Großen es nicht schaffen, mit anderen Argumenten, mit anderen Kampagnen den Kunden auf einer ganz anderen Weise abzuholen. Und deshalb habe ich mich irgendwann dagegen entschieden zu sagen, ja, wir sind eine Handwerksbäckerei, wir betreiben das alles handwerklich. Nee, das, was wir machen, das soll die Sterne-Gastronomie werden, des Bäckerhandwerks. Und das ist ein ganz anderer Maßstab, weil jeder weiß, okay, ein Michelin-Restaurant ist eine andere Kategorie, ohne dass er jetzt vielleicht weiß, wie sind die Regularien, wie kriegt er das. Aber man weiß, oh, dieses Restaurant hat einen Stern. Das wird schon für besondere Leistungen ausgezeichnet. Ob dir das schmeckt oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber die Mühe, die dahinter steckt, die Art und Weise der Zutaten, die Kombination, dass am Ende dieses Gericht stattfindet, das ist out of the box, ist out of the range. Und das möchte ich mit unseren Broten auch machen und mit meinem Team nach vorne treiben. Und somit gehe ich von dieser Handwerksschiene komplett weg und möchte etwas ganz anderes schaffen.
Hat denn diese Kommunikationsänderung, so habe ich es wahrgenommen, ne? Also es gab irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es schleichend war oder ob es einen bestimmten Tag gab, dass du sozusagen das Sterneniveau in den Mund genommen hast, öffentlich. Hat denn das was verändert in deiner Kundenwahrnehmung oder Kundenstruktur?
Nö, das hat gar nichts verändert. Und das soll auch nicht, also was es verändert hat, das ist ja, wir leben das ja ganzheitlich. Also das Produkt ist das eine. Logisch. Aber wie wird das Produkt präsentiert? wie wird dir das Brot verpackt? Wie ist dieses Verkaufserlebnis? Ja, also wie wenn du im Restaurant am Tisch sitzt, wie ist der Service? Wie wird serviert? Wie ist das Erlebnis? Wie ist das Restaurant? Und dann hast du das Produkt, was du letzten Endes am zu Hause auspackst, aufschneidest, und dann genießt. Und das ist für mich dieses Erlebnis. Und ich wollte einfach nur schaffen, einen möglichst hohen Mehrwert dem Gast und dem Kunden zu bieten, wenn er zu uns kommt. Aber für mich war es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich möchte dadurch mehr Kunden erreichen oder auch hoffentlich fallen mir dadurch Kunden nicht weg, weil es gibt immer noch die Art und Weise des Wies. Und wir bringen das ganz normal und menschlich rüber. Also der Kunde hat jetzt nicht das Gefühl, er ist hier in einem Etepetete-Laden. Aber der Kunde oder der Gast hat schon das Gefühl, okay, krass, hier, wo ich bin, das ist schon eine andere Welt. Weil so wie du bedient wirst, so wie du das Brot verpackt bekommst, dann kriegst du die Tüte nicht einfach so zusammengefaltet, sondern jede Tüte wird sorgfältig eingefaltet, es wird eine Kante gezogen und dann wird dir das Brot einmal gedreht und rübergeschoben. Ja? Das sind alles Dinge, das existiert ja heute in den meisten Bäckereien gar nicht. Ja? Und das ist einfach dieses Besondere einfach zu bieten. Und was sich dann im Produkt letzten Endes dann widerspiegelt, im Geschmack, in allem. So. Und deshalb war das für mich nicht so, okay, wir sind jetzt hier in eine Sternebäckerei. Ich kommuniziere das, ich versuche das zu leben, aber ich muss jetzt auch nicht, wie die ganzen Handwerksbäckereien, 5-mal in der Woche sagen, ja, wir sind aber eine Sternebäckerei, ja, wir wollen auf Sterneniveau backen. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Sondern wir leben das für uns und diese Dynamik, die kriegt der Gast und der Kunde mit. Und dann ist das für mich schon, dann habe ich ja schon alles erreicht für uns. Ja.
Ja. Ich stelle mir vor, dass das alles ziemlich zeitaufwendig war, also diese Ideen zu entwickeln, die Produktpalette immer auf diesem hohen Niveau zu halten. Stehst du denn noch oft selbst in der Backstube, beziehungsweise ist dir das wichtig, da noch zu stehen oder bleibt dafür eigentlich wenig Zeit, weil du dich um alles andere, was sozusagen nach außen wirkt, auch kümmerst?
Du, Lutz, ich sag dir, das ist A und O. Mhm. Wenn der Trainer nicht mehr mit seinem Team auf dem Platz steht, ja, dann wissen sie irgendwann nicht, wie sie die Taktiken fahren sollen, weil wie sie mal beim schlechten Wetter spielen, ne? Wenn der Captain nicht mehr dabei ist und keine Führung da ist, dann wird's schwierig. Und so ist es auch, so sehe ich das auch bei uns. Also ich bin jeden Tag da, ich bin jeden Tag der Erste, außer ich bin jetzt mal irgendwie beruflich unterwegs, ja, aber was sich in Grenzen hält. Und dann funktioniert es auch super alleine. Weil ich muss ja die Jungs und Mädels dazu bringen, dass der Laden auch ohne mich läuft. Mhm. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir alle zusammen als Team agieren. Und wie gesagt, ich bin jeden Morgen der Erste um 5:45 und ich hole alle Teige aus der Kühlung raus. Ich bin der Erste, der die Teige sieht, wie sie fermentiert haben. Und eine Stunde später, um 6:45, kommen die restlichen aus der Backstube. Dann habe ich einen kurzen Break. Wir trinken eine Viertelstunde zusammen einen Kaffee, um einfach so gemeinsam in den Tag zu starten, um auch diese Stimmung zu erhaschen. Ich von meinen 4 Leuten und die auch wiederum von mir. Und dann starten wir den Tag. Und es ist ganz wichtig für die jungen Leute, die zu mir kommen, aber auch die jungen oder die anderen, die schon länger da sind, dass ich da bin und dass ich immer wieder, ja, auch ins Detail gehe und immer wieder, okay, der braucht noch ein bisschen Knetung und so und dies und das und jenes. Und ich bin nicht jeden Tag nicht immer der Letzte, das ist schon auch klar, aber mir ist ganz wichtig, vorne ranzugehen und nicht zu sagen, ja, ich bin der Chef und reicht auch, wenn ich 2 Stunden später komme. Dann kann ich nicht erwarten, dass die Jungs und Mädels, die jetzt zu mir kommen, mit einer anderen Mentalität irgendwann ihren Betrieb führen, sondern du musst immer vorangehen und alles andere gucke ich, dass ich halt meine Zwischenzeiten finde, um das zu regeln, ja. Social Media oder neue Ideen oder was auch immer. Hm. Aber ich bin von Montag bis Samstag in der Backstube.
Du hast gerade auch von jungen Menschen geredet. Bildest du aus oder sind das einfach junge Angestellte?
Das sind junge Angestellte. Ich habe eine Person ausgebildet, das war ganz am Anfang. Und da wusste ich, dass ich das auch noch kann. Also wir haben das dann einfach mit Berufsschule und Überbetrieblichen, da haben wir schon unseren Weg gefunden. Heute kann ich es einfach nicht mehr machen. Also zum einen kann ich den Rahmen, Ausbildungsrahmenvertrag nicht anbieten oder abdecken. Dann müsste ich ihn wiederum woanders hinschicken, wo ich weiß, zu 80% kriegt er das nicht so beigebracht, wie ich ihm das zeigen würde. Dafür bin ich zu eigen oder habe meinen eigenen Anspruch. Hm. und ich brauche immer diese Anzahl an Menschen in der Backstube, dass das funktioniert. Ja, wir müssen zu fünft sein. Und dann kann ich kann ihm nicht gerecht werden. Und dann hat sich das so kristallisiert, dass ich eine super Anlaufstelle bin für Jungs und Mädels, die nach der Ausbildung sagen, okay, ich würde gerne im Brotbereich einfach besser geschliffen werden, da möchte ich dazulernen, und die kommen zu mir. Und da bin ich mega froh drum, die kommen aus ganz Deutschland und bleiben anderthalb Jahre mindestens. Und dann ziehen sie vielleicht weiter, bleiben noch ein halbes Jahr oder wie auch immer. Aber so bin ich eher derjenige, der im Brotbereich dann ins Detail geht und da schult.
Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht in der Bäckerei in Hamburg, die ich mit aufgebaut habe. Also ab einer gewissen Größe oder Kleinheit ist es extrem schwierig, Praktikanten oder eben Azubis reinzunehmen, auch bei bestimmten Konzepten. Das sind ja meistens die kleinen Bäckereien, die so in der Art und Weise backen, wie du das verstehst und wie ich das auch verstehe. Gibt's da aus deiner Sicht einen Weg raus? Also eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Es müssten eigentlich viel, viel mehr in solchen Betrieben lernen als in den Betrieben, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Aber es lässt sich schwer organisieren, wenn da nicht eine Institution vielleicht auch dahinter steht, die sowas vertritt.
Ja, wobei ich dir sagen muss, ich sehe es mittlerweile ein bisschen anders. Ich glaube, dass so Betriebe, so wie du ihn aufgebaut hast oder so wie ich das mache, so wie es noch ein paar mehr gibt hier, wir können diesen Qualitätsanspruch können wir vermitteln. Wir können diese Details, also worauf kommt es an beim Kneten, also ne, diese wirklich das, was es am Ende ausmacht. Aber wenn jetzt du sagst, okay, ich möchte in so einem kleinen Betrieb, der vielleicht auch nur Brot backt oder so einen kleinen Laden, ich sag mal mit 6 Produkten, wenn du dort deine Ausbildung machst und das sind nur so 4, 5 Leute in der Backstube. Ich glaube, dass es für viele, und so nehme ich das wahr, wenn ich jetzt mal so Praktikanten habe oder Leute habe, die Probe arbeiten, die haben nicht gelernt zu arbeiten. Ja, also so ein Tempo an den Tag zu legen, eine Struktur. Du kannst nicht bei jedem Brot 3 Minuten daran verbringen, bis es schön geshaped ist oder gut aufgearbeitet ist, ja. Du, eine gewisse Arbeitsstruktur, das ist ganz, ganz oft, was ich wahrnehme, was nicht mehr vermittelt wird, weil die Betriebe dann so klein sind oder diese, ich sag jetzt mal, diese Brotboutiquen, ich weiß auch gar nicht, wie wir sie nennen sollen, die Betriebe, die jetzt so in den letzten 7 Jahren alle so gekommen sind, mit Sauerteigbrot etc., das ist, du lernst da nur bei ganz, ganz wenigen wirklich das Arbeiten, weißt du, und in Betrieben, wo ich noch gelernt habe, bei meinen Eltern und die größeren Betriebe, wo es darum geht, dass die Sachen morgen um 4 Uhr raus müssen und das heißt so, ihr habt jetzt so und so lang Zeit, um die Croissants aufzuarbeiten und, da lernst du Struktur, da lernst du unter einem gewissen Zeitdruck zu arbeiten, da lernst du dich auch zeitlich irgendwo einzugliedern. Und das, muss ich sagen, ist schon ein großer Vorteil in Bäckereien, die einfach breiter aufgestellt sind, wo es vielleicht nicht die Riesenqualität ist, aber wo du wirklich lernst, mit Struktur und Abläufen zu arbeiten. Und wenn so Leute dann zu mir kommen, dann weiß ich, ah, alles klar, der Junge ist auf Zack, der hat Tempo, der nimmt auch einen Besen in die Hand, so, der weiß es alles und der ist auch beim Abwiegen vielleicht ein bisschen zackig. Und alles andere kann ich ihm da so beibringen. Aber wenn jetzt einer kommt, der sagt, ich habe eine Alternativausbildung hier und da gemacht und der kann nicht rund wirken, sorry, dann ist der Gap zu groß. Mhm. Da kann ich fast nicht ansetzen. Ja. Und das ist das Problem. Und klar, wenn es dann irgendwo eine Alternativschule gibt, wo du Leute hinschickst, um das vielleicht so zu vermitteln, wie es heute oder wie es in der Zukunft vielleicht im Backen funktionieren könnte, wäre es eine Option. Ich finde es aber schon vorteilhaft und da bin ich dann den Großen dann doch dankbar, dass die dir das Arbeiten beibringen, dass da noch ein paar alte Hasen arbeiten, die vielleicht auch ein bisschen rauen Ton haben, ja, und du nicht direkt, wenn du mal einen Einlauf kriegst, dich hinterfragen musst, ob das jetzt alles so okay ist. Ja,
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wo siehst du denn die Ausbildung und das Bäckerhandwerk vielleicht auch als Ganzes in 5 oder 10 Jahren, sagen wir allgemein gesagt, in Zukunft? Also wie wird sich das wandeln? Und es wandelt sich ja gerade ziemlich stark, habe ich den Eindruck. Was denkst du, wo sind wir da in ein paar Jahren?
Gute Frage. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob es sein könnte, dass das ganze Ausbildungssystem, also dass es vielleicht einfach zwei Lager gibt oder zwei Welten. Ja? Also angenommen, die Meisterpflicht würde aufgehoben werden, dann könnte es sein, dass vielleicht deutlich mehr kleine Bäckereien aufpoppen oder raussprießen. Mhm. Was ich früher auch immer für unmöglich gehalten habe oder nicht gut gehalten habe. Aber letzten Endes ist es doch so, Lutz, die Qualität soll doch bitte entscheiden. Und auch wenn du es qualitativ hinkriegst und kaufmännisch nicht und du verspielst dich, weil du in der Romantik dich irgendwo ein bisschen verlierst und du musst deine Bäckerei nach 2 Jahren wieder zumachen, dann ist es auch so der Fall. Aber heute würde ich eigentlich sagen, bitte lass doch jeden machen, wie er meint und wie er mag. Und wenn er ein gutes Produkt backt, was die Leute haben wollen, dann soll's funktionieren. Und diese klassische Ausbildung, wie gesagt, halte ich für gewisse Strukturen und so Grundfachwissen halte ich das für sinnvoll. Aber es entspricht überhaupt nicht dem qualitativen Level oder der Bäckerwelt, in der du oder ich oder ein paar andere noch im Land sich sehen. Und deshalb finde ich, trennt sich das total. Und das ist ja auch der Grund, warum ich oder viele sich nicht mit den Regularien vom Zentralverband oder der Innung, wir können das nicht vereinbaren. Wir sehen uns da einfach nicht. Ne? Und deshalb können die uns nicht gewinnen oder wir verschließen uns einfach davor. Ja? Das sind einfach zwei grundsätzlich verschiedene Dinge.
Hm. Meinst du, das wird sich irgendwann mal annähern? Also gibt es die Chance oder die Hoffnung, dass sich vielleicht der Zentralverband oder einzelne Innungen am Anfang sich so eine Art Leitbild geben, was ich aus meiner Wahrnehmung nicht sehe im Moment? Also was für sie eigentlich ein gutes Brot oder eine Handwerksbäckerei ist und da die Betriebe auch unterstützt werden, da hinzukommen?
Ja, ich glaube, es gibt schon Innungen, die sich da nicht ganz verschließen, offen sind, vielleicht ein bisschen lockerer sind. Das hängt vielleicht auch immer ein bisschen davon ab, was für eine Generation letzten Endes am Steuer sitzt und ob er das will, dass er quasi die anderen damit reinholt. Aber letzten Endes ist es doch so, dass es Zentralverband und die ganz Großen, die entscheiden, die können ja nicht anders, die müssen ja alle abdecken. Es geht um Innungsbeiträge, es geht ja um eine Kostenstruktur, was ich ein Stück weit verstehe, aber wenn gewisse Leute sagen, ja, ist nicht schlimm, wenn man irgendwas an Backmittel verwendet, was soll da das Problem sein, dann wird das halt schwierig, ne? Hm. Weil die Sache ist ja, viele reden über gutes Brot, Sauerteigbrot. Aber all das sind Dinge, nur weil du ein Sauerteigbrot herstellst, heißt das nicht, dass das handwerklich gut gemacht ist. Ja, und ein Sauerteigbrot kann keine Garantie oder ein Garant dafür sein, dass das 8 € kostet oder 9 € kostet. Das darf kein Grund sein. Das muss handwerklich gut gemacht sein. Das muss alles miteinander passen. Das ist eben nicht nur die Kruste, sondern es ist die Komplexität von allem. Und das glaube ich, können wir nur ganz klar unterscheiden. Du hast ja diesen Bäckerfinder auch mal so für dich persönlich, was sind für dich Bäckereien, die empfehlenswert sind. Und ich sag, wie es ist, wir können da nur hinkommen, wenn wir eine Klassifizierung der Bäckereien, der Betriebe machen, durch irgendeine Regularien, die festgesetzt sind, was geprüft wird. Und das ist auch nicht von irgendwelchen Lebensmittelmagazinen, die dann losziehen. Das ist ein guter Ansatz vielleicht. Aber das müsste alles ein bisschen strenger sein. Und nicht wir Kleinen müssen uns rechtfertigen, weißt du? Wir müssen uns der Biokontrolle eigentlich nicht unterziehen, sondern die anderen müssen sich unterziehen und zu sagen, okay, was ist drin und was verarbeiten wir, ja? Und DLG-Prüfschema haben wir ja auch in einer gewissen Reportage gesehen. Ja, da ist egal, was drin ist. Es zählt nur die äußerliche Wahrnehmung. Und das ist doch ein Armutszeugnis. Und deshalb ist es Ich bin über die Jahre auch ruhiger geworden, aber ich könnte mich wirklich den ganzen Tag darüber aufregen, wie einige Leute unsere Branche tragen mit dem, was sie tun und immer noch denken, sie können den Gegenüber für dumm verkaufen. Ja.
Hm. Und dann sind wir jetzt quasi schon wieder ein bisschen bei der Sternefrage gelandet. Du hast ja gerade gesagt, es müsste irgendeine Institution geben oder irgendjemanden, der das mal irgendwie kategorisiert prüft und dann ja so eine Art von Stern vergibt, Haufen vergibt. Ich denke da jetzt an Gourmelot und Guide Michelin. Das sind ja nun auch keine Institutionen in dem Sinne, sondern ja eigentlich auch Verlage, Zeitschriften, wie auch immer man das nennen möchte, die aber ja sich so einen Stand erarbeitet haben in ihrer Bewertung, dass danach Medien berichten und auch die Leute dann eben in die Lokale gehen, die entsprechende Sterne bekommen haben. Kannst du dir sowas vorstellen, auch für das Bäckerhandwerk, für Bäckereien, dass es irgendeine unabhängige Institution gibt, die nach transparenten Kriterien dann Bäckereien prüft oder einzelne Backwaren prüft?
100%. Ich glaube, das wird auch kommen. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen, weil, und das ist ja auch das Geniale, weißt du, das ist ein Brot, was wirklich so, wie es einige hier im Land machen, so eine Seltenheit geworden ist in der Qualität. Und das wirst du über die nächsten Jahre noch mehr suchen können. Richtig, richtig gutes Brot. Und das auszuzeichnen, das zu klassifizieren, denn ich glaube schon, dass wir uns da sehr gut anschließen können an der Sterne-Gastro, an den Michelin-Stern und vom Genuss, von der Kulinarik her, Brot, was bei jeder Familie, bei jedem Mensch zu Hause ist, wo immer eine Verbindung herrscht, das und du auch das in schlechten Zeiten dir nochmal gönnen willst und gönnen kannst, ja, bin ich absolut, sollte man, also ich gebe jedem den Rat, irgendwas so ins Leben zu rufen. Klar ist das natürlich mit viel Geld verbunden und so ein Michelin-Stern, der jetzt schon über so viele Jahrzehnte herrscht und lebt. Aber irgendwas bräuchten wir. Es würde unserer Branche gut tun, es würde dem Nachwuchs gut tun, es würde aber auch dem Kunden, dem Gast einen viel höheren Wert geben für das Produkt. Und es würde uns auch nie müde lassen werden. Ne? Guck mal, du musst als Michelin, als Koch, musst du jedes Jahr mehr oder weniger bangen, ob du die Qualität halten kannst, ob du den Stern halten kannst. Mhm. Und da geht's jeden Tag darum, wenn das Restaurant auf ist, dein Allerbestes zu geben. Und deshalb bin ich jeden Tag, wo ich auch nur kann, in dieser Backstube. Ich möchte jeden Tag mein Bestes geben mit meinem Team. Ich möchte jeden Tag den Jungs und Mädels das geben, was ich kann, weil sie sollen es aufsaugen und sie sollen rausgehen und sie sollen es irgendwo noch genauso oder im Bestfall noch besser machen. Und mit diesem Ehrgeiz an den Tag zu gehen, um jeden Tag diese Qualität zu erreichen, und das Honorar, was wir bekommen, sind die Kunden, die jeden Tag draußen stehen, kurz vor 12, Schlange von was weiß ich wie viel Metern und im Bestfall ist abends alles weg. Und das schaffen wir über 8 Jahre jetzt, ja, ohne einen großen Einbruch. Es ist ja eigentlich immer nur nach oben gegangen und irgendwann ist es dann natürlich stagniert, weil es nicht mehr ging. Aber ich stehe sehr oft dort und denke mir so, es kann doch nicht sein, dass die Leute sich bei Wind und Wetter oder den Weg machen und jeden Tag das Brot kaufen. Und es ist für mich auch nach so langer Zeit noch surreal, aber es ist die Qualität, es ist der Ehrgeiz, es ist der unerbittliche Wille, das jeden Tag aufs Neue zu schaffen. Den Rohstoff, das Produkt, die Natur so zu packen. Und es sind ja nur 6 Brotsorten, ja? Mhm. Seit 8 Jahren oder seit 9 Jahren sind es 6 Brotsorten und trotzdem musste nie einer ausgetauscht werden, es musste nie einer hinterfragt werden. Natürlich geht im Sommer mal das ein bisschen schlechter, im Winter geht das besser, na klar. Aber ein Brot lebt auch nicht jeden Tag gleich. Und das ist eben der Mensch, das ist die Jahreszeiten, das ist ein Brot, der Sauerteig. Es ist immer ja ein bisschen anders. Und das ist letzten Endes das, was das Brot auch nie langweilig machen wird. Und das Problem haben die Großen, die gesagt bekommen von ihren Kunden, ja, es schmeckt ja alles gleich. Ja, natürlich schmeckt alles gleich, weil von 10 Bäckern 8 dieselben Vormischungen haben, ja?
Ja.
Und das ist die Sache. Aber wir brauchen eine Klassifizierung, damit wir dieses Handwerk, und das nenne ich jetzt Handwerk, wirklich so richtig gut in die Zukunft treiben können.
Max, das nehmen wir jetzt mal als Statement und als Aufruf. Wer auch immer viel Geld hat und Zeit, sowas aufzubauen, ich glaube, wir beide wären dabei, das zu unterstützen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Vielleicht hören wir uns in ein paar Monaten, Jahren wieder, wenn deine Bäckerei älter geworden ist und du auch und neue Erfahrungen da sind. Würde mich freuen. Und bis dahin bedanke ich mich bei dir und adieu.
Lutz, sehr gerne. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.